Im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Jesus Christus sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Erquicken. Was für ein schönes Wort. Das kommt jetzt nicht von quicken. Also, nein. Sondern da steckt quick drin. Also schnell, flott. Jesus will uns flott machen sozusagen. Die, die sich am liebsten immer hinlegen würden. Nein, und alle, die mühselig sind und am liebsten nicht mehr aufstehen würden. Die sollen frisch gemacht werden. So frisch wie in der Taufe. Wie nach einem guten Bad. Ich freue mich, dass wir in diesem Gottesdienst drei Taufen feiern können. Nämlich die Taufe von Milan Lojewski, von Mohammed Haidari und seinem Sohn Liam. Schön, dass ihr hierher gekommen seid. Die Familie Haidari wird schon seit gut zwei Jahren von Eckhard Struckmeier begleitet und steht in gutem Kontakt zu ihm. Und deswegen freue ich mich besonders, lieber Eckhard, dass wir heute beide zusammen diesen Gottesdienst feiern können. Herzlich willkommen sage ich allen, auch den Bewohnern des Alten- und Pflegeheims, die nun über die Übertragungsanlage mit uns verbunden sind, und allen, die unseren Gottesdienst anschließend über die Homepage hören und mitfeiern. Kommt her zu mir, so sagt Jesus, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Thank you. Lasst uns beten. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Wie gut das tut. Allein diese Hoffnung, es bleibt nicht bei dieser bleiernen Müdigkeit, Herr. Wie gut, dass du uns wach und aufrecht haben willst. Darum beten wir gemeinsam. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Aus dem blauen Heft Nummer 85. Deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Jesus Christus, du Freund der Menschen, du hast alle eingeladen, Kinder und Erwachsene, Gesunde und Kranke, Schwache und Starke sind dir wichtig. Wo immer wir von dir erzählen und in deinem Sinne handeln, da lass uns deine Liebe spüren, die alle Menschen einschließt. Das bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem Geist alles Leben wirkst. Von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Brieflesung steht im Epheserbrief im 2. Kapitel. Denkt daran, was ihr früher gewesen seid. Ihr gehört ja zu den Völkern, die von den Juden die Unbeschnittenen genannt werden. Aber sie selbst haben doch nur die Beschneidung, die von Menschen vollzogen werden kann. Ihr jedenfalls wart früher von Christus getrennt. Ihr wart Fremde und gehörtet nicht zu Gottes erwähltem Volk. Die Zusagen, die Gott seinem Volk gemacht hatte, galten für euch nicht. Ohne Hoffnung und ohne Gott lebtet ihr in der Welt. Damals wart ihr dem wahren Leben fern. Jetzt aber seid ihr ihm nahe durch die Verbindung mit Jesus Christus. Durch das Blut, das er vergossen hat, ist das geschehen. Er ist es, der uns allen den Frieden gebracht und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Durch sein Sterben hat er die Mauer eingerissen, die beiden trennte und zu Feinden machte. Denn er hat das jüdische Gesetz mit seinen Forderungen beseitigt. So hat er Frieden gestiftet. Er hat die getrennten Teile der Menschheit mit sich verbunden und daraus den einen neuen Menschen geschaffen. Er hat die beiden in einem einzigen Leib der Gemeinde verbunden und mit ihnen durch seinen Tod am Kreuz den Frieden mit Gott gebracht. Am Kreuz hat er die Feindschaft ein für allemal ausgelöscht. Diese Friedensbotschaft hat Christus allen verkündet, euch, die ihr fern wart, und ebenso denen, die nahe waren. Durch ihn dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott, den Vater, treten. Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und Gäste. Ihr gehört mit zum Volk Gottes und seid in Gottes Hausgemeinschaft aufgenommen. Ihr seid in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden. Der Schlussstein aber ist Jesus Christus. Er hält das ganze Gebäude zusammen und durch ihn wächst es zu einem heiligen Tempel, der ganz und gar von ihm, dem Herrn, bestimmt ist. Durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr in diesen Tempel eingefügt, der sich durch den Geist Gottes aufbaut.
Thank you.
Das Evangelium steht bei Lukas im 14. Kapitel. Einer, der mit zu Tisch saß, sprach zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Jesus sprach: Es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Geladenen zu sagen: Kommt, es ist alles schon bereit. Da fingen sie alle an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Joch Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und der Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir hören jetzt die ganze Zeit davon, dass Gott uns einlädt, dass er uns zu sich ruft. Wie macht Gott das? Nun, er hat seine Boten, er hat seine Leute, die losgehen und von Gott reden. Einer der bekanntesten und mit Verlaub gesagt, auch mit der verrücktesten Geschichte ist der Prophet Jona. Von ihm hören wir im Predigttext. Ich lese aus Jona, drittes Kapitel. Es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und 1 Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand der auf von seinem Thron, legte sein Purpur ab, hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche, ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe etwas zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und heftig zu Gott rufen, und ein jeder kehre um von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht.
Ja, Evi, der Jona, der hat hier eine Menge riskiert, als er nach Ninive gegangen ist. Die Menschen da, die waren ja berüchtigt für ihre Grausamkeit.
Wieso grausam? Was ist denn da passiert?
Also man weiß, dass die Leute in Ninive sich noch ein paar neue Arten ausgedacht haben, um Menschen grausam zu Tode zu quälen. Aber ich spreche keine Einzelheiten jetzt.
Ah, deswegen verstehe ich, wollte Jona zu Anfang überhaupt nicht dahin gehen. Er hatte wahrscheinlich Angst davor, dass ihm was Ähnliches passiert.
Ganz genau. Und deshalb ist er ja erstmal weggelaufen. Aber das hatte ihm nichts gebracht. Gott hatte ihn ja auf eine ganz spezielle Weise zurückgeholt.
Das ist diese Geschichte mit dem großen Fisch. Na, und jetzt redet Gott, wie wir gehört haben, das zweite Mal zu Jona, und er geht in die Stadt und sagt: In 40 Tagen wird Ninive untergehen.
Solche Untergangsbotschaften sind ja nun wahrhaftig nichts Angenehmes.
Und Freunde macht man sich damit bestimmt auch nicht.
Die heutigen Untergangspropheten riskieren aber nicht ihr Leben, höchstens ihren guten Ruf.
Obwohl auch das schon fast vorbei ist. Denn von der drohenden Katastrophe reden doch alle. Die Wetterpropheten und die Umweltexperten, Landwirte, Feuerwehrleute und auch wir ganz normalen Menschen reden doch fast von nichts anderem mehr als Klimakatastrophe. Die ist doch in aller Munde.
In 40 Tagen wird Ninive untergehen. Das ist die Botschaft Gottes an die Stadt Ninive. Punkt.
Die Leute wussten offensichtlich sofort Bescheid. Sie wussten warum. Es brauchte gar nicht mehr darüber geredet zu werden.
Jetzt, als Jona es ihnen sagte, war ihnen klar, unsere Art zu leben führt in den Untergang. Wir ernten die Früchte unseres Tuns. Wir haben nichts anderes verdient.
Und darum haben sie auch nicht an Jona gezweifelt. Sie wussten, er ist ein Prophet Gottes.
Was er sagt, ist Gottes Urteil über uns.
Eckart, was würdest du denn machen, wenn du weißt, in 40 Tagen ist alles vorbei?
Naja, manche Leute, die haben ja richtige Listen. Die wollen sie richtig abarbeiten. Was mache ich noch, bevor es mit mir zu Ende ist? Einmal Riesenschildkröten streicheln auf Galapagos.
Oder einmal auf den Mount Everest, wie immer das auch geht.
Ein Baum pflanzen am Nordpol.
Naja, oder Sex and Drugs and Rock'n'Roll zum Beispiel.
Manche verfallen aber in Verzweiflung, wenn die Ärzte sagen, sie haben nur noch ein paar Wochen zu leben.
Naja, das ist aber ja auch zum Verzweifeln.
Genau. Aber nicht nur für Schwerkranke, deren Wochen gezählt sind.
Viele ganz normale Zeitgenossen werden von der Verzweiflung gepackt, wenn sie an die Zukunft denken. Aber sie reden dann lieber nicht drüber.
Die Leute aus Ninive sind nicht verzweifelt. Sie haben hundertprozentig geglaubt, in 40 Tagen sind wir mausetot. Und trotzdem sind sie nicht verzweifelt. Ist das nicht seltsam?
Wie kommst du darauf, dass die nicht verzweifelt sind?
Sie ziehen sich Säcke an und sie fasten. Sie verzichten auf Essen und Trinken. Damit drücken sie aus, wir geben Gott recht.
Also die Säcke, die sind ja Ausdruck davon, dass ich auf jede Art von Selbstdarstellung und großer Show verzichte. Und Fasten, nichts mehr essen und trinken, ist seit alter Zeit Ausdruck von Trauer. Trauer über den Zustand und über unsere Lage.
In dieser Trauer schwingt sicherlich auch Verzweiflung mit.
Aber das Besondere daran ist, dass diese Verzweiflung die Menschen von Ninive gerade nicht erstarren lässt. Etwas in ihrem Leben wird jetzt ganz anders. Darauf weisen Sack und Asche hin.
Und der König setzt da noch einen drauf. Auch die Tiere sollen fasten und in Sack und Asche gehen.
Und jetzt, wo Menschen und Tiere dieser Trauer Ausdruck verleihen und sie ihr Leben radikal ändern, entsteht auf einmal Hoffnung.
Ob wir vielleicht doch nicht festgelegt werden auf unsere bösen Taten?
Der König sagt, wer weiß, vielleicht lässt Gott sich noch einmal gereuen, wendet ab seinen grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben.
Und genau das will doch Gott. Er will uns Menschen nicht festlegen auf unsere bösen Taten.
Genau das ist es, was Jesus gelebt und gelehrt hat.
Und das hat ausgesprochen heilsam gewirkt.
Jesus Christus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.
Kommt her zu mir alle, also auch wir, mühselig und beladen, wie wir sind.
Wie viele müssen in ihrem Alltag darum ringen, aufrecht gehen zu können?
Vielleicht, weil sie krank sind.
Oder weil der Druck in der Familie oder im Beruf so groß ist.
Weil die Verzweiflung immer neue Nahrung bekommt.
Uns wird ja immer wieder vermittelt, die Katastrophe ist nicht aufzuhalten. Wenn wir uns, allerdings könnten wir uns und die ganze Welt ändern. Oder auch nicht.
Dazu sind wir anscheinend nicht in der Lage.
Und genau damit können wir zu Jesus kommen.
Mit unserer geheimen oder offensichtlichen Verzweiflung. Mit unserer Unfähigkeit, radikal umzukehren.
Damals haben die Leute das mit Sack und Asche ausgedrückt.
Und wie könnten wir das heute ausdrücken?
Ich glaube, das kann auf ganz verschiedene Weise geschehen. Aber auf jeden Fall können wir es ihm klar und deutlich sagen, ihm im Gebet sagen.
Es könnte sein, dass das Gebet uns ändert.
Also Jesus, Gott, braucht unser Gebet nicht. Denn der weiß ja um unsere Last.
Aber wir sind darauf angewiesen, unsere Not deutlich wahrzunehmen und sie ihm zu sagen.
Ändert das was?
Es kann die Verzweiflung auflösen. Es kann Hoffnung schenken, so wie damals in Ninive.
So wie heute in Lübbecke?
Es geht nicht ohne unsere radikale Umkehr.
Aber es hängt nicht von unserer Umkehr ab, dass die Katastrophe abgewendet wird.
Sondern allein von seiner Treue zu uns und zu seiner Schöpfung.
Amen. Amen. Es hängt nicht von unserer Umkehr ab, sondern von Gottes Treue. So haben wir gerade gesagt. Wir müssen schon umkehren, unseren Weg neu suchen. Aber wir dürfen das, weil Gott treu zu uns steht. So hören wir es im Taufbefehl. Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedete, sagte er: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohns und des Heiligen Geistes und lehrt sie, das zu halten, was ich euch gesagt habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott ist immer bei uns. Das heißt Treue, wenn einer immer bei mir ist. Ob ich ihn spüre oder nicht, ob ich ihn wahrnehme, ob ich an ihn glaube oder nicht, das ist gerade seine Treue, dass er zu uns steht. Wir erfahren das in dieser Gemeinschaft, wenn wir merken, dass andere Menschen treu zu uns stehen. Eckart, du hast mit den Freunden aus dem Iran eine kleine Geschichte hinter dir, hast sie begleitet. So wie die Paten. unseren Täufling begleiten werden. Aber irgendwann hört unsere menschliche Begleitung auf. Wir müssen einander loslassen. Irgendwann ist es so weit, dass wir sagen, geh du deinen Weg. Wir können nur hinweisen auf diese Treue, von der wir alle leben. Taufe heißt, ich bin bei euch, spricht Gott. Zu dir, zu jedem von uns ganz persönlich. Auf meine Treue ist Verlass. Zu diesem Gott wollen wir uns bekennen, indem wir gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und so frage ich euch, ich frage dich, lieber Milan, und ich frage dich, lieber Mohammed, willst du im Namen unseres Gottes getauft werden? So antworte mit Ja. Und ich frage euch, die Eltern und Paten, wollt ihr, dass euer Kind im Namen dieses Gottes getauft werden und wollt ihr es begleiten, sodass es Teil hat an der Kirche Jesu Christi und im Glauben wachsen kann, so antwortet Ja mit Gottes Hilfe. Und ich frage euch als Gemeinde, wollt ihr diese in euren Reihen aufnehmen, sodass sie teilhaben an der Kirche Jesu Christi, so antwortet auch ihr mit Ja. So wollen wir taufen. Nehmt gerade noch einmal Platz. Sagst du noch einmal deinen Namen? Beugst du dich darüber, dieses Wasser? Beugst du dich da so rüber? Milan, Ich taufe dich im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nimm hin das Zeichen des Kreuzes, darum, dass du durch Jesus Christus erlöst bist und zu seiner Gemeinde gehörst. Dein Taufspruch, meine Zeit steht in deinen Händen. Deine Taufkerze entzündet an der Osterkerze, erinnert daran, dass Jesus Christus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Möge dieses Licht, Jesus Christus, auch für dich da sein. Nimm dir erstmal Platz. Danke dir.
Kommt ihr bitte dahin, dann kann die Gemeinde besser sehen. Das ist gut, schön. Jetzt bitte ich dich, dass du noch einmal deinen Namen vor der Gemeinde aussprichst.
Mohammed Eda.
Noch etwas, genau. Mohammed, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Zeichen des Kreuzes. Du bist durch Jesus Christus erlöst und gehörst zu seiner Gemeinde. Friede sei mit dir. Dein Taufspruch? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das Licht des Lebens haben. Die Taufkerze? Jesus Christus, das Licht der Welt. Dieses Licht scheint und leuchtet auch für dich. Nun bitte ich, dass noch einmal der Name des Kindes gesagt wird. Liam, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Zeichen des Kreuzes. Du bist durch Jesus Christus erlöst und gehörst zu seiner Gemeinde. Friede sei mit dir. Dein Taufspruch ist auch der Taufspruch deines Vaters. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das Licht des Lebens haben. Die Taufkerze, Jesus Christus, das Licht der Welt. Dieses Licht leuchtet dir und begleitet dich heute und an jedem Tag. Amen. Jetzt bitte ich, dass die Paten Platz nehmen und dass die Eltern mit den Kindern nach vorne zum Altar kommen.
Die Taufkerze können hier bleiben. Genau, mithalten.
Wir danken Gott dafür, dass er euch diese Kinder ans Herz gelegt hat. Wir danken Gott dafür, dass er euch durch die Taufe, euch alle, durch die Taufe zu seinem Kind und zum Erben seines Reiches macht. So bitten wir um Gottes Segen, dass dieser Glaube, ein Kind Gottes zu sein, in euch wachse und reife, euer Leben lang. Gott segne und behüte euch. Er sei euch Schutz und Schirm vor allem Bösen. Kraft und Hilfe zu allem Guten. So segne euch der allmächtige und barmherzige Herr.
Der allmächtige und barmherzige Gott schenke euch seinen Geist, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Mut und Kraft zu allem Guten. So segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Wir gehen zum Taufbaum und hängen dort die Namen an und wir bitten die Gemeinde, das Tauflied unter der Nummer 210 zu singen.
Die Kollekte des heutigen Sonntags ist bestimmt für die Förderung des Ehrenamts. Was wäre die Kirche ohne Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren? Ehrenamtliche stellen freiwillig ihre Zeit, ihre Kraft und ihre Kompetenz zur Verfügung. Sie gestalten Gottesdienste oder leiten als Presbyterinnen und Presbyter die Gemeinde. Sie engagieren sich in der Kinder- und Jugendarbeit. Sie leiten Gruppen und helfen Menschen in Not. Sie bringen in Chören und Musikgruppen die Kirche zum Klingen und packen an, wo helfende Hände gebraucht werden. Es ist eine ständige Herausforderung, Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen und sie zu begleiten, dass sie gerne engagiert bleiben. Die Kollekte fördert neue Formen, um Menschen für das Ehrenamt in der Kirche zu begeistern. Sie unterstützt Veranstaltungen, die Ehrenamtliche stärken und weiterbilden. Und sie hilft mit, einen herzlichen Dank für ihren Einsatz auszudrücken. So wachsen Menschen in ihren Aufgaben und bleiben mit Freude in der Kirche aktiv. Wir sammeln ja immer am Ausgang unsere Kollekten ein und sie sind für zwei Zwecke dann bestimmt. Das war der Hauptzweck heute. Außerdem möchten wir gerne eine Spende bitten für diakonische Aufgaben in unserer eigenen Gemeinde. Gott segne Geber und Gaben und was mit den Gaben geschieht.
Ich darf noch ganz herzlich einladen zum anschließenden Kirchcafé. Und hinweisen heute auf den Orgelsommer. Heute Abend beginnt der Orgelsommer in unserem Kirchenkreis mit einem großen Konzert. Wir werden gleich hier noch etwas aufbauen. Hier wird ein symphonisches Orchester sitzen um den Taufstein herum. Und oben an der Orgel spielt Organist Grohmann aus Gütersloh. Kommt er, glaube ich, ne? Aus Reda, um genau zu sein. Und wird große symphonische Orgelmusik mit dem Orchester gemeinsam hier zur Aufführung bringen. heute um 18 Uhr. Alle weiteren Konzerte unseres Orgelsommers finden Sie im Heft, was im Ausgang ausliegt. Ich möchte nochmal die Namen unserer Täuflinge sagen. Getauft wurden Milanojewski, Halerstraße 50 und Liam Rezai und Mohammed Haidari, Lange Straße 16. Aufgeboten und unserer Fürbitte empfohlen sind Timo Westerhold und Friederike Westerhold, geborene Dänen, Schmiedestraße 12 in Hüllhorst. Zum Gedenken an unsere Verstorbenen bitte ich Sie aufzustehen. Zur letzten Ruhe geleitet wurden Herr Gerhard Baumgart, Osnabrücker Straße 9, im Alter von 92 Jahren, und Herr Peter Hüffmeier, Mozartstraße 3, im Alter von 56 Jahren. Lasst uns Fürbitte tun. Jesus, du lädst uns zu dir ein. Du kennst uns, unsere Lasten. Gib uns Mut, dass wir zu dir kommen. Gib uns den Mut, unser Leben ehrlich anzuschauen. Und gib uns den Mut, auszusprechen, was uns niederdrückt.
Wir bitten dich um Hoffnung für uns und unsere Welt. Hilf uns, deiner Liebe und Treue zu vertrauen. Wir bitten dich um Kraft zu konsequenter Umkehr.
Wir bitten dich für die Menschen, in deren Leben es dunkel ist. Besonders denken wir an die Trauernden. Lass sie Trost erfahren durch andere Menschen. Unsere Verstorbenen nimm auf bei dir. Lass uns alle Zeichen deiner Liebe entdecken.
Wir bitten für die Kranken, dass sie in gute Hände kommen und dass sie sich deinen guten Händen anvertrauen können.
Wir bitten dich für alle, die in Not sind, für die in großer Angst. Wir denken an alle, die unter Kriegen zu leiden haben, an die Menschen auf der Flucht, auf der Suche nach einem sicheren Ort.
Besonders denken wir an die Menschen in der Ukraine, deren Leid nicht in Worte zu fassen ist. Wir bitten um Wege zum Frieden und zur Freiheit. Wir bitten um Herzen, die sich für deine Liebe und für die Not der Welt öffnen. Dir wollen wir vertrauen, heute und an jedem Tag. Wir beten gemeinsam.
So geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.